Du machst dein Handy an und auf einmal ist alles voll mit Hass und du weißt nicht warum.
Bedroht, schikaniert, beleidigt. In Gruppenchats, bei Instagram oder TikTok. Für 1,8 Millionen SchülerInnen in Deutschland ist das trauriger Alltag. Cybermobbing trifft auch Erwachsene, aber besonders häufig leiden Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahren unter den digitalen Angriffen. Wir sprechen in dem Zusammenhang heute auch über Gewalt und Suizid. Bitte achte also auf dich, wenn diese Themen negative Gefühle in dir auslösen. Warum Cybermobbing eine extreme psychische Belastung für die Opfer ist, die sie meist ihr Leben lang begleitet, darüber spreche ich heute mit Ann-Christin Gaumann von Youport, einer Online-Beratungs- und Aufklärungsplattform für Jugendliche, und mit Liana Kakwa. Herzlich willkommen, ihr beiden. Liana, du hast 2020 an einer sehr bekannten deutschen Castingshow teilgenommen und bist Opfer von Cybermobbing geworden. Wie hat das alles angefangen?
Angefangen hat es mit der Ausstrahlung dieser Fernsehshow. Ich wurde sehr, sehr negativ dargestellt. Man muss auch sagen, es war wie gesagt 2020, das heißt das allererste Corona-Jahr. Die Menschen hatten sehr viel Zeit, waren sehr viel zu Hause, hatten aber auch sehr viele Ängste. Mhm. Und das hat sich gerade in meinem Fall sehr, sehr deutlich abgezeichnet. Das heißt, mit dieser negativen Ausstrahlung haben sich Menschen dazu ermutigt gefühlt, auf meinen Profilen sich zu tummeln, Instagram, TikTok, Twitter und ganz, ganz viel Hass.
Ja, und genau, du warst ja dann währenddessen in der Castingshow. Wie hast du denn davon mitbekommen?
Wir alle, die dort teilnehmen als Kandidatinnen, uns ist verboten, das Handy zu benutzen während der gesamten Zeit des Drehs. Das heißt, während des Drehs hatte ich mein Handy gar nicht.
Es ist
tatsächlich so eine Schlüsselsituation für mich gewesen. Ich habe mein Handy wiederbekommen und wir sind dann nach Jamaika geflogen. Und in der Zeit des Fluges, das war ein 12-Stunden-Flug, wurde in Deutschland die 4. Folge ausgestrahlt. Und das war auch die allererste Folge, wo ich super negativ dargestellt wurde. Ich kam in Jamaika an, es war mitten in der Nacht, ein komplett verlassener Flughafen, mach mein Handy an und auf einmal aus allen Kanälen nur noch Hass. Und das Verrückte ist, die Folge war aber ja vor 4 oder 5 Monaten gedreht worden. Das heißt, ich musste erstmal
in mich gehen. Was passiert ist.
Und was war da eigentlich? Ja. Dann habe ich meine Familie angerufen und gesagt, was ist da passiert?
Ja.
Und die haben mir dann halt eine Rückmeldung gegeben. Irgendwie muss es eine Antwort von einer Frage der Redaktion gewesen sein bei dir. Du hast, Maribel ist dabei nicht gut rübergekommen und dafür haben mich dann die Leute total gehasst. Also es war
total zeitversetzt.
Absolut.
Ja.
Na, und du machst dein Handy an und auf einmal ist alles voll mit Hass und du weißt nicht warum.
Krass, das heißt auf allen Kanälen, wo du aktiv bist, ging's los mit in Sekundentakt, dass irgendwelche Nachrichten reinkamen?
Absolut. Das Problematische daran ist halt auch noch, in der Zeit der Ausstrahlung gehört mein Instagram-Account, also der offizielle, nicht mir, sondern dieser Fernsehshow beziehungsweise dem Sender oder der Managementagentur. Und die hat dann eigenhändig Postings von mir online gestellt. Mhm. Das heißt, ich habe nicht mal was gepostet, sondern ich mache mein Handy an, sehe, es wurde was gepostet. Ach, krass. Und unter diesem Post war dann enorm viel Hass. Und das ist natürlich etwas, was dich enorm überrollt. Für mich war das so ein Gefühl, als hätte dich jemand geschlagen und du musst erstmal realisieren, dass du gerade geschlagen worden bist.
Ja. Und wie hast du darauf reagiert, als du dann ankamst am Flughafen und dein Handy geöffnet hast oder gesehen hast, okay, shit, jetzt geht's los?
Um ganz ehrlich zu sein, am Anfang konnte ich es nicht wirklich ernst nehmen, weil ich meine, niemand, nicht einen Menschen von denen, die solche schlimmen Sachen dort geschrieben haben, kenne ich wirklich persönlich. Das heißt, ich konnte noch am Anfang sagen, ja, die wissen doch gar nicht, wer ich wirklich bin. Außerdem wusste ich ja zu dem Zeitpunkt schon, ich komme bis ins Finale. Die werden mich also jetzt noch 3 Monate weiter verfolgen können. Und ich dachte ganz ehrlich, in den 3 Monaten werden die schon sehen, dass ich eigentlich in Ordnung bin. Und dass sie eigentlich daneben liegen mit den Sachen, die sie dort sagen. Ja. Also habe ich schon fast hoffnungsvoll zu den nächsten Folgen, die ausgestrahlt werden, geschaut und dachte mir, ach, wart mal ab, ihr werdet mich schon noch irgendwann mögen. Das ist eigentlich erst der Anfang war und es nur noch schlimmer und schlimmer wurde, das wusste ich in dem Moment nicht.
Hattest du vorher dann schon mal Berührungspunkte mit Hate-Kommentaren?
Eigentlich nicht. Was man schon sagen muss, Rassismus zieht sich wie so ein roter Faden durch mein Leben. Also rassistische Erfahrungen habe ich schon sehr, sehr früh gesammelt. Mhm. Aber für mich waren das eher Einzelfälle, die immer mal wieder aufgetaucht sind. Nicht in dieser Masse und auch nicht von fremden Menschen oder zumindest von so vielen fremden Menschen. Also ist dann immer mal wieder eine Situation gewesen, die du auch gut bewältigen kannst. Ja. Weil über die Situation kannst du dann sprechen, weil es nur der eine Vorfall ist. Das kannst du verarbeiten.
Ja, ja, super interessant. Und gerade auch das Thema Rassismus, wenn du sagst, das hat irgendwo immer mit eine Rolle gespielt. Ann-Christin, du berätst Jugendliche, die Cybermobbing erfahren. Wenn du hörst, was Liana jetzt so erzählt, ist das ein typischer Fall?
Nein, natürlich ist es kein typischer Fall. Nicht jede macht bei einem Castingshow mit. Das heißt, die Fälle, die bei uns landen, sind eher die Fälle, die Kinder und Jugendliche in ihrem Alltag erleben, aber auch Erwachsene. Natürlich richtet sich unsere Beratung vor allen Dingen an Kinder und Jugendliche. Und wir haben ja auch Jugendliche und junge Erwachsene, ehrenamtliche Berater und Beraterinnen, die dann dort beraten, also Gleichaltrige. Das ist die Besonderheit bei uns. Und bei uns sind es häufig Fälle, die sich dann schon auch im normalen sozialen Gefüge anbahnen. Also häufig im Klassenverband dass es dort in der Klasse schon anfängt und sich dann überträgt, dann auf das Digitale, in WhatsApp-Gruppen, bei Instagram, bei TikTok, wo auch immer. Und es ist eher seltener der Fall, dass die Betroffenen dann ihre Angreifer und Angreiferinnen nicht persönlich kennen.
Bevor wir weitermachen, an der Stelle kurz einmal Werbung in eigener Sache. Deine Gesundheit ist dir wichtig? Uns auch. Lass dich dafür mit unserem Bonus belohnen. Und das ganz easy mit der Pronova BKK App. Einfach teilnehmen, Bonus sammeln, abschicken und bis zu 170 Euro Prämie sichern. Pronova BKK, Krankenkasse, so wie du sie brauchst. Du sagtest, naja, die Leute kennen mich ja alle gar nicht und die wissen doch gar nicht, wie ich bin. Und die müssen mich erstmal kennenlernen und ich lasse das gar nicht so nah an mich heran. Aber du erzählst jetzt genau das Gegenteil aus dem Alltag. Meistens kennt man sich halt schon untereinander, ne?
Ja, es ist da auch schwieriger, glaube ich, sich zu distanzieren, so wie du das eben gesagt hast. Das hat man ja häufig dann in der Schule nicht, weil in die Schule muss man ja auch gehen. Das heißt, ich sehe dann die Täter und Täterinnen jeden Tag. Ich kann mich dem auch nicht entziehen. Und wenn das dann das Ganze dann irgendwie im Klassenchat oder so passiert, ist es ja häufig auch so, man will natürlich auch nicht aus dem Klassenchat austreten, dann ist man wieder ausgeschlossen aus der Gruppe. Ja. Also das ist tatsächlich auch für die Betroffenen dann sehr, sehr schwierig, sich dort abzugrenzen, einfach weil sie es in der Schule vor Ort erfahren, aber natürlich dann auch noch nach Schulschluss oder auch nach Feierabend auf der Arbeit in der Hosentasche mit dem Handy dabei, ist es ja immer präsent. Also so wie du auch gesagt hast, das kommt dann ja einfach da reingeprasselt und du kannst es ja nicht abschalten.
Ja, klar, natürlich. Ja.
Wo ich zum Beispiel eine absolute Parallele immer wieder bemerke, wenn ich in den Schulen unterwegs bin, anonym. Das heißt, es stimmt, es sind meistens wirklich Schüler und Schülerinnen aus dem direkten Umfeld, aber du weißt nicht, wer. Das heißt, ganz, ganz häufig, wenn es um schlimme Hasskommentare geht, die jungen Menschen untereinander erleben, machen sie es nicht vom offiziellen Account, sondern von Fake-Accounts. Ja. Das heißt, du gehst dann in die Schule und du weißt nicht, was du das. Und das macht natürlich die jungen Menschen enorm unsicher. Und schlimmerweise kommt dann häufig hinzu, häufig ist es dann jemand aus der Freundesklicke nämlich gewesen. Und das macht natürlich einen enormen Vertrauensbruch erstmal mit deinen Freunden, absolut, aber auch mit dir selber, weil du dich ja fragst, warum machen das Menschen, die mich eigentlich mögen.
Ja. Ne? Und also guter Punkt, dass du das gerade ansprichst. Ist es dann auch häufig so, dass die Opfer die Schuld bei sich selber suchen?
Ja, also häufig ist so, dass Betroffene sich natürlich erstmal hilflos fühlen. Das hast du ja auch eben berichtet, dass man gar nicht weiß, wie man damit umgehen soll, auch erstmal. Es kommt natürlich auch drauf an, was das für ein Ausmaß hat. Also ob das jetzt irgendwie blöde Kommentare im Klassenchat sind oder ob das vielleicht Bild- und Videomaterial war, was irgendwie verunstaltet wurde oder was ohne dein Wissen weitergeteilt wurde. Das passiert ja leider auch sehr häufig. Und das kommt dann ein bisschen drauf an, wie so die entweder die Reichweite ist oder auch wie lange das schon geht. Und die Betroffenen fühlen sich halt häufig einfach sehr hilflos und wissen auch oft nicht, an wen sie sich wenden können. Also das merken wir natürlich. Wir sind ja eine anonyme Beratungsstelle online. Das heißt, Jugendliche wenden sich erst an uns, wenn sie nicht mehr in ihrem Alltag weiter wissen. Wenn sie nicht wissen, okay, kann ich das jetzt mit meinen Eltern ausdiskutieren? Kann ich da jetzt zu meinem Klassenlehrer oder Klassenlehrerin gehen? Kann ich zur Schulsozialarbeit gehen? Oder auch häufig diese Möglichkeiten gar nicht so richtig wahrnehmen, einfach weil sie so einen Leidensdruck dann haben und sich so alleine und hilflos fühlen, dass sie sich dann eben online an jemanden wenden, anonym.
Liana, wo und wie hat das Cybermobbing stattgefunden und welche Inhalte kamen da zur Sprache?
Tatsächlich hat es vorrangig anfangs über die Social-Media-Plattform stattgefunden, sprich Instagram, TikTok, Twitter, Facebook. Mhm. Es blieb aber bei mir tatsächlich nicht bei den virtuellen Sprechblasen. Also die Hasskaskade hat sich wirklich komplett hochgeschaukelt, so dass dann irgendwann jemand aus meinem privaten Umfeld meine Adresse im Internet veröffentlicht hat. Um jetzt auch einfach mal ganz deutlich zu sagen, es war damals im Darknet, mit den Worten, knüpft diese schwarze Hure an den nächsten Baum auf und vergewaltigt sie. Das war der Post zu meiner Veröffentlichung meiner Adresse. Und das haben tatsächlich einige sehr, sehr ernst genommen. Also einige haben sich wieder verlängerte Arme gefühlt von den Menschen, die mir halt im Netz nur Hass an oder Gewalt angedroht haben. Dann irgendwann standen junge Menschen bei mir vor der Haustür, haben mir hochgeschrien, wenn ich rauskomme, prügeln sie mich windelweich. Mein Auto war zugemüllt, ich wurde auf offener Straße beleidigt und bespuckt. Und ich wurde sogar eines Tages von der Kriminalpolizei in Kassel angerufen. Ich solle sofort auf die Wache kommen. Dort hat mir die Kriminalpolizei eröffnet, dass sie mich jetzt unter Polizeischutz stellen muss, weil so eine ernstzunehmende Vergewaltigungsandrohung beim Sender damals eingegangen ist, dass die Polizei meinen Schutz nicht anders gewährleisten konnte, als mich unter Polizeischutz zu stellen. Und so hat der Hass tatsächlich dann auch direkte Auswirkungen auf mein reelles Leben gehabt.
Boah, Wahnsinn, also wenn man überlegt, du hattest das jetzt gerade schon angesprochen, dass es manchmal nicht nur das entferntere Umfeld sind, wie Mitschüler, ArbeitskollegInnen, sondern auch Freunde. Bei dir war es jetzt genauso.
Ja.
Wie hast du dich dabei gefühlt?
Ja, wie gesagt, ich habe anfangs das noch versucht, mich abzugrenzen mit dem Wissen, die Menschen kennen mich nicht. Aber spätestens zu dem Zeitpunkt, wo ja wirklich jemand aus meinem allerdirektesten Umfeld, also jemand, der mich so gut kennt, dass er weiß, wo ich wohne, also Nachbarn, Familie, Freunde, sonst weiß das ja keiner. Wenn die meine Adresse veröffentlichen, schon fast in der Hoffnung, jemand kommt und tut mir ganz schlimme Gewalt an, musst du dich doch fragen, was für ein furchtbarer Mensch du bist, dass Menschen, die dir nahestehen, sowas für dich wollen. Und nicht nur, dass Menschen, die dich nahestehen, solche Bilder im Fernsehen vielleicht sehen und halt sagen, das ist sie nicht, sondern dass sie sagen, boah, ja, genau
die,
und noch mehr drauf, bitte. Das hat bei mir dazu geführt, dass meine Gedanken sich komplett geändert haben. Es ist schon so, du suchst halt irgendeine Begründung in diesem Hass. Und irgendwann ist es leichter zu glauben, wenn ich mich ändere, dann ändert sich das. Weil dann
und
hast
das
du
ist
zumindest,
ja das Schlimme
daran.
Ja, ne?
Natürlich. Ja. Dann hast du zumindest so ein Gefühl von, ich habe ein bisschen Macht.
Ja.
Und komm, ich ändere mich einfach nur, ich nehme ab,
ja.
Ich schmink mich mehr oder in meinem Falle, ich verändere meinen Charakter und dann hört der Hass auf.
Mhm.
Das ist ein absoluter Fehlglaube, weil Cybermobbing und Hass hat niemals was mit der betroffenen Person zu tun. Aber in dem Moment glaubst du das. Und in dem Moment habe ich angefangen zu glauben, was die Menschen dort sagen. Und das hatte für mich verheerende Auswirkungen auf meine psychische Gesundheit.
Ja, du hast einzelne Zitate mitgebracht. Magst du uns die vielleicht einmal vorlesen?
Ja, klar. Wenn ich dich irgendwo auf der Straße, keine Ahnung, draußen oder so sehe, werde ich dich so zusammenschlagen, du Schwuchtel. Ich sag nur, wie kann ein Mensch wie dich geben? Just why?
Muss man erstmal sacken lassen, was da geschrieben wird.
Du bist so scheiße. Wenn ich dich sehen würde, würde ich dir erstmal eine Runde deine Fresse einschlagen, du respektloses Stück Scheiße. Deine Mutter ist eine Hure, die von 3 Männern mehrere Kinder hat und du bist ja der größte Fickfehler von allen. Jeder hasst dich. Wie kann man so ein schlechter Mensch sein? Kenne keinen, der dir nicht den Tod wünscht. Bei Gott, jeder hasst dich.
Also wenn ich so Kommentare höre, dann da fehlen mir wirklich die Worte. Ich weiß gar nicht, was soll man dazu sagen? Und ich kann mir nicht ansatzweise natürlich vorstellen, wie du dich in der Situation gefühlt hast, wenn du das selber für dich oder über dich gelesen hast, auf deinem eigenen Handy, was ja irgendwo nur mal von uns allen mittlerweile schon so fast so ein Safe Space ist, weil man, ja, das ist so sein eigenes Ding, was man unter Kontrolle hat. Und auf einmal prasseln die Nachrichten ein. Wie ging es dir damit?
Ja, vor allen Dingen auch so sekündlich und so überwältigend. Also ich kam nicht mal mit dem Blockieren hinterher, weil ich irgendwann von Instagram gesperrt wurde, weil Instagram gesagt hat, es ist nicht normal, dass du stundenlang nur einen Account nach dem nächsten blockierst, wir müssen dich jetzt einschränken. Und spätestens dann hast du gar keine Macht mehr über irgendwas, was da gepostet und gesagt wird. Es ist wahnsinnig beängstigend, ehrlich gesagt. Also zu wissen, und da fühle ich dann auch wieder mit meinen jungen Menschen mit, wenn ich in den Schulen bin. Ich bin auch auf die Straße gegangen und wusste nicht, warst du jemand, der einen Hasskommentar oder du. Man wird so unsicher in allem, was man tut. Man wird unsicher in dem, wer man selber ist.
Mhm.
Man gibt auch manchmal so ein Stück weit die Macht, zu entscheiden, wer ich selber sein kann, den Hatern ab, aber man wird auch unsicher, weil man tatsächlich auch einfach Angst bekommt.
Ja.
Man weiß nicht, bleibt es bei den Worten oder ist dann irgendwann mal jemand da,
der wirklich vor der Tür steht.
Ganz genau. Und man darf ja auch nicht vergessen, viele Hater fühlen sich davon motiviert, weil sie denken, ja, dann kriege ich noch mehr Applaus, wenn ich dem jetzt eine reinhaue, das wollen doch alle sehen. Und das ermutigt natürlich und das macht dir natürlich wieder sehr viel Angst.
Ja, das glaube ich. Ann-Christine, was macht Cybermobbing mit den Opfern?
Ja, also Liana hat das ja gerade ganz schön gut beschrieben. Also man fühlt sich sehr hilflos, weil man natürlich, entweder man weiß nicht, wer dahinter steckt oder man weiß sehr gut, wer dahinter steckt. Aber trotz alledem ist es natürlich, man fühlt sich erstmal sehr hilflos. Und häufig suchen eben Betroffene wirklich auch die Schuld bei sich selber. Das hat Liana ja auch eben schon schön beschrieben. Und da ist es für uns zum Beispiel in der Arbeit immer sehr wichtig zu sagen,
das ist nicht so. Also es ist nicht deine Schuld, dass dir das passiert ist und es tut mir leid, dass dir das passiert ist. Genau, und es kann also alle möglichen Auswirkungen haben. Manche, das liegt natürlich auch immer in der Persönlichkeit der Betroffenen, manche sind dann vielleicht so für eine Weile mal ein bisschen davon betroffen, aber stecken das ganz gut weg. Aber es kann natürlich auch schlimmere Folgen haben. Also das kann zu psychischen Krankheiten führen, zu Angstzuständen, Depressionen bis hin zu suizidalem Verhalten. Also das ist nicht einfach nur, ich schreibe mal was im Internet und bei dem anderen kommt das nicht so an. Und ich fand es auch nochmal sehr wichtig, als du eben deine Kommentare vorgelesen hast. Ich finde, da sieht man auch diese Grenze, die man online häufig nicht spürt. Also weil die Täter und Täterinnen natürlich nicht sehen, wie geht es dir damit. Die schreiben irgendwas und wissen nicht, okay, wie kommt das beim anderen an. Wenn ich das im nicht, also im analogen Leben zu jemandem sage, deine Hose gefällt mir heute nicht, dann muss ich damit rechnen, dass die andere Person reagiert. Sie ist traurig, sie ist wütend, sie ist verletzt und ich sehe das. Das hat direkt eine Auswirkung, ich bekomme direkt die Reaktion zurück.
Ja.
Online ist es eben nicht so und dadurch fällt eben diese Grenze auch, also sie verschiebt sich einfach immer mehr, dass man online vermeintlich mehr sagen darf.
Das ist vielleicht auch so ein bisschen der Unterschied zwischen Mobbing und Cybermobbing. Beim Mobbing in der Schule, auf dem Arbeitsplatz oder während der Arbeit, da siehst du irgendwo auch direkt die Reaktion des Gegenübers. Beim Cybermobbing ist das nicht so. Liana, was war rückblickend der schlimmste Gedanke, den du während deiner Mobbingphase hattest?
Meine Suizidgedanken, auf jeden Fall. Also ich wurde stark depressiv. Man darf halt auch nicht vergessen, ich habe es eben nochmal dazu gesagt, es war 2020, das heißt nicht nur für die Täter und Täterinnen extremes Jahr, ja auch um betroffen zu sein, weil ich ja eben auch nicht rausgehen konnte. Ich konnte auch nicht mich ablenken oder mich mit Freunden treffen, so wie ich das vielleicht normal gemacht hätte. Also ich war sowieso schon isoliert, was natürlich auch in mir ein Brandbeschleuniger war. Aber ich wurde sehr, sehr depressiv, habe mich noch mehr isoliert. Irgendwann wurde auch ein Giftköder in meinen Garten gelegt, der da abgezielt hat, meinen Hund zu vergiften.
Wahnsinn.
Gott sei Dank konnte ich ihn davor retten, aber ich habe dann auch meinen Hund abgegeben, weil ich so eine Angst hatte und spätestens dann war es vorbei. Dann war ich nur noch in meiner Gedankenspirale und die hat sich nach unten gedreht und ich wollte eigentlich nur noch aus dem Leben. Für mich gab es keine Zeit nach dem Mobbing und das ist so schwer sich vorzustellen, wenn man das nicht gefühlt hat, aber es fühlt sich in dem Moment an, als würde dein Leben nie wieder gut werden.
Ja, glaub ich,
als wärst du halt einfach es nicht wert, geliebt zu werden, als wäre das halt die Reaktion, die du für den Rest deines Lebens von Menschen erwarten musst, weil du halt einfach so scheiße bist.
Ja.
Und da den wahren Spiegel vorgehalten zu bekommen von meiner Familie und Freunde, hat mich da gerettet. Und natürlich ganz, ganz wichtig, professionelle Hilfe. Spätestens, wenn du da drinne bist, schaffst du es alleine nicht mehr raus. Und da braucht es Stellen wie YouPort. Ja.
Wann war denn der Zeitpunkt, als du gesagt hast, so jetzt helfen auch Freunde und Familie nicht mehr, jetzt muss ich mir professionelle Hilfe suchen?
Ich habe mir tatsächlich gar keine professionelle Hilfe gesucht, weil für mich, wie gesagt, gab es keinen Ausweg daraus.
Mhm.
Und ich hatte Riesenglück, dass meine Familie mir damals Hilfe gesucht hat. Und deswegen würde ich immer auch Menschen, die das mitbekommen bei anderen Menschen, dazu ermutigen, Hilfe zu suchen. Auch die dürfen sich an YouPort wenden und an andere Stellen. Und die haben mir tatsächlich, also es war damals meine Tante, die hat den Kontakt hergestellt und die haben mir dann professionelle Hilfe gesucht. Und erst diese Hilfe hat mir gesagt, was hier passiert, Cybermobbing. Und erst wenn du einen Begriff hast, dann kannst du dich distanzieren, weil dann hast du wieder, deswegen machen die das.
Ja.
Und das hat mit mir gar nichts zu tun. Und wie, das ist seelische Gewalt, das dürfen die gar nicht machen. Und dann kriegst du wieder diese Macht zurück. Aber wie gesagt, dafür brauchte es Experten und Expertinnen, die mich darauf aufmerksam gemacht haben. Und ich habe es damals nicht geschafft. Und das möchte ich auch nochmal an dieser Stelle betonen. Wenn du da bist, du liegst am Boden, du hast nicht viel Kraft, dann brauchst du ganz häufig Menschen aus deinem Umfeld, die dich auffangen, die dir Energie geben, die dir helfen, dein eigenes Schutzschild wieder aufzubauen. Und deswegen ist das total wichtig und ich würde immer jeden ermutigen, lieber einmal zu oft hingeguckt, als einmal zu wenig.
Ja, super, super guter Punkt, den du sagst. Und gerade mit dem Handy, das ist halt immer bei dir, du kannst es nicht zur Seite legen. Ann-Christin, wer sind denn die Opfer von Cybermobbing? Gibt es da, oder wann werden Menschen auch plötzlich zum Opfer?
Da gibt es eigentlich keine Blaupause. Also das ist, kann jedem passieren. Und es ist auch nicht so, das hat Liane ja auch schon gesagt, es liegt nicht an den Betroffenen. Also es gibt nicht, keine Ahnung, wenn man nicht die Marke trägt, dann wird man Opfer. So, das ist nicht so, sondern es liegt halt an den Tätern und Täterinnen, die dann sich eben die Opfer auswählen, aus was auch immer für Gründen. Das muss auch gar nicht logisch sein, ist es auch häufig nicht. Mhm. Und dann ist man eben betroffen. Und dann ist es auch wichtig, das will ich auch nochmal aufgreifen, wenn außenstehende oder drumherum stehende, nahestehende Personen mit eingreifen. Das kann auch online passieren. Ich kann auch unter einen Kommentar drunter schreiben, hey, das gehört sich nicht, was soll das denn hier? Ja. Also man kann auch online laut gegen Cybermobbing sein und man kann das aber auch im analogen Leben sein und eingreifen. Und wenn man sich das vielleicht nicht direkt dann in der Situation traut, kann man dann auch danach noch zu der betroffenen Person gehen und sagen, hey, tut mir leid, dass das passiert ist. So, ich bin auf deiner Seite, du kannst mit mir sprechen. Das ist sehr, sehr wichtig, dass die Betroffenen merken, ich bin hier nicht alleine und das ist nicht die Mehrheitsmeinung.
Ja, und auch dann für die Betroffenen oder gerade dann für die Betroffenen da zu sein, ne?
Ja.
Liana, du hast jetzt berichtet, bei dir wusste deine Familie schon relativ schnell Bescheid. Ann-Christine, es ist ja wahrscheinlich nicht immer so, dass Familie, Freunde über die Situation in Kenntnis gesetzt sind. Wie ist das denn, ja, du hast es gerade so schön gesagt, im Alltag der Schülerinnen und Schüler, wenn sie zum Beispiel in der Schule gemobbt worden, gibt es da eine Hürde, um an die Familie zu treten oder wie ist das dann?
Gerade wenn es im Schulkontext passiert, kriegt es schon irgendwer mit. Dann liegt es an den Mitschülern, an den Mitschülerinnen, da vielleicht einzuschreiten. Aber auch die Lehrkräfte kriegen das häufig auch mit. Und dann ist es einfach daran, dort ein Konzept auch in der Schule am besten schon zu haben oder dann eben zu entwickeln und zu sagen, okay, wie gehen wir mit diesem Fall um? Weil gerade im Schulkontext ist es ja leider oft so, dass dann die Betroffenen die Schule wechseln, Täter und Täterinnen bleiben in der Klasse und es ist alles wie vorher.
Ja.
So, die Betroffenen müssen sich in einem neuen Umfeld anpassen und werden vielleicht dann auch dadurch wieder neu betroffen oder zu Täter und Täterin, was auch. Also bei Täter und Täterin ist es häufig eben auch so, dass sie vorher betroffen waren und das quasi ein Abwehrmechanismus ist, um nicht mehr betroffen zu sein. Wenn es jetzt um die Eltern geht, gibt es natürlich, es gibt immer Anzeichen, an denen man so festmachen kann, okay, irgendwas stimmt nicht. Also wenn es irgendwie ist, das Kind möchte nicht mehr zur Schule gehen, das Kind möchte vielleicht auch nicht mehr auf Instagram und TikTok sein. Also man vermeidet natürlich den Tatort in einer gewissen Weise. Also man hat dann da keine Lust mehr drauf, sich dem auszusetzen. Dann gibt es so Anzeichen wie die Leistungen, die in der Schule fallen ab, also drastisch ab.
Also vor allem sind das ja Punkte, wo man dann spätestens als Eltern schon irgendwie mitbekommt, okay, hier stimmt irgendwas.
Genau, also das sind die Punkte, wo man es merken kann. Ja. Auch Schlafstörungen, Angststörungen, all sowas. Ja. Das können so Anzeichen sein. Das kann natürlich auch für was anderes Anzeichen sein. Das ist jetzt nicht nur auf Cybermobbing.
Aber zumindest, dass man sagt, okay, ich muss die Situation mal hinterfragen.
Ich muss mal mit meinem Kind sprechen oder auch als Lehrkraft. Ich muss mal mit dem Schüler, der Schülerin sprechen. Irgendwas stimmt hier nicht.
Ja.
Also das können Anzeichen sein.
Achtung, Vorurteile. Opfer von Cybermobbing stoßen leider nicht immer auf Verständnis beziehungsweise bekommen häufig wenig hilfreiche Kommentare zu hören wie:
Selbst schuld. Du bietest ja auch alle Voraussetzungen dafür, gemobbt zu werden. Einfach ignorieren, dann wird das schon wieder aufhören. Da kann man eh nichts gegen machen. Das bisschen ärgern ist doch nicht so schlimm. Wehr dich doch einfach.
Was denkst du darüber? Wurdest du davon auch schon oder damit auch schon konfrontiert?
Ja, oder mach's Handy einfach aus, wenn es dich stört, das zu lesen. Ich glaube, was super wichtig ist, es ist natürlich auch, das müssen wir uns auch klar machen, wir haben eine riesen Brücke, die wir erstmal bauen müssen, weil die Eltern und Lehrer und Lehrerinnen, die kennen das nicht von ihrer Jugend,
das stimmt,
weil die halt selber kein Social Media haben, die wissen nicht, wie sich's anfühlt. Und deswegen sage ich immer an alle Erwachsenen, Nummer eins, damit junge Menschen sich überhaupt an euch wenden, ist, dass ihr sie ernst nehmt. Wenn sie kommen mit euch mit irgendeinem Problem und ihr es belächelt und dann sagt, ach komm, so schlimm ist es nicht, das gab's bei uns auch nicht oder
Lösch
bei mir
war
es viel schlimmer
Account.
Und so weiter. Die werden ein zweites Mal nicht zu euch kommen und euch nach Hilfe fragen. Das heißt, auch wenn ich das nicht verstehe und wenn Snapchat-Flammen vielleicht für mich als erwachsener Mensch nichts bedeuten, ich muss verstehen, dass mein Kind eine andere Erfahrung macht als ich. Und ich muss mein Kind ernst nehmen, weil für die jungen Menschen ist es Realität. Und los, du hattest es eben auch schon angesprochen, es kann nicht die Lösung sein, dass die Betroffene den Ort verlassen muss, weder im Klassenkontext noch auf Social Media. Was soll denn passieren, wenn alle Betroffenen sich zurückziehen und wir den Tätern und Täterinnen das Feld überlassen? Mhm. Wie hasserfüllt wird denn Social Media dann werden? Das kann niemals die Lösung sein. Und das ist eigentlich, Entschuldigung, das Dämlichste, was man eigentlich in einer betroffenen Person in dem Moment anbieten kann. Weil man denkt ja, wenn die Betroffene das Internet verlässt oder die Klasse verlässt, dann hört das Mobbing auf. Erstens gibst du wieder der Betroffenen die Schuld. Zweitens passiert das aber nicht, weil Täter und Täterinnen suchen sich einfach die nächste Zielscheibe
aus. Genau, das ist es nämlich, ne? Also du hattest das gerade eben schön angesprochen. Ich suche den Fehler bei mir, weil ich bin vielleicht komisch, ich sehe komisch aus. Aber meistens ist es ja wirklich so, dass du einer von vielen
natürlich.
Bist. Ne? Und durch dieses übergeordnete Mobbing ist es ja oft auch leider willkürlich, was das Ganze so unberechenbar macht.
Natürlich. Und außerdem, unsere Gesellschaft kann doch nicht funktionieren, wenn ich Menschen nur respektiere, wenn ich sie mag. Also wie häufig in einem gesellschaftlichen Kontext bin ich vielleicht nicht einer Meinung mit wem anders oder mag ihn vielleicht auch nicht freundschaftlich, aber natürlich, keine Frage, muss ich diesen Menschen immer respektieren. Das heißt, das hat auch gar nichts damit zu tun, ob mir die Farbe gerade gefällt, die du trägst oder ob ich dich mag. Ja. Aber ich muss dich respektieren und deswegen müssen wir uns klar und deutlich hinstellen und sagen, Cybermobbing hat niemals seinen Platz, weil das darf einfach nicht passieren.
Ja. Ann-Christine, was können denn Betroffene tun, um sich zu wehren?
Es kommt immer ganz auf die Situation drauf an. Also am wichtigsten ist natürlich, sich Hilfe zu suchen und mit jemandem darüber zu sprechen. Das kann eine nahe Bezugsperson sein, das können die Eltern sein, Geschwister, Freunde, Freundinnen, Lehrkräfte, Schulsozialarbeit. Aber das kann eben auch eine Beratungsstelle wie unsere sein, wo man sich anonym hinwenden kann, wenn man vielleicht nicht weiß, an wen man sich im Umfeld wenden kann oder auch nicht, vielleicht auch Angst hat, nicht ernst genommen zu werden. Also wie Liane eben gesagt hat, wenn es eben diesen Weg nicht gibt, sind Beratungsstellen da, wir sind da, auch andere Beratungsstellen sind da, bei denen man anrufen kann, denen man schreiben kann, wo man auch hingehen kann. Es gibt natürlich auch vor Ort immer Angebote. Medien sind eben ein Teil unserer Welt. Auch bei erwachsenen Personen ist es so, aber bei Kindern und Jugendlichen natürlich nochmal extra so. Und es ist keine Lösung, sich da rauszuziehen, weil es Kommunikationsraum ist, aber es ist natürlich auch einfach Lebenswelt, in dem sich Kinder und Jugendliche auch ausprobieren und Identität bilden. Also das ist ein ganz wichtiger Bezugsraum für die.
Liane, hast du dich in irgendeiner Form gewehrt und wie hat das Ganze dann oder wodurch hat das Ganze auch aufgehört?
Anfangs muss ich sagen, ich bin viel in die Diskussion mit den Täter und Täterinnen gegangen, weil ich das nicht verstehe. Also es hat für mich einfach keinen Sinn gemacht. Egal, wie negativ ich ausgestrahlt wurde. Aber mit welcher Begründung kommst du hierhin, drohst mir mit Mord, meiner Mutter mit Mord, sagst die schlimmsten Beleidigungen, die ich niemals in den Mund genommen hätte und versuchst dich damit über mich zu stellen. Also in dem Moment bist du doch viel schlimmer als alles, was ich gemacht habe. Deswegen musste ich einfach, ich habe es nicht verstanden. Das Problem ist nur, das habe ich ja damals noch nicht gewusst, dass das ja nichts mit mir zu tun hat. Das heißt, immer wenn ich einen Punkt ausgeräumt habe, kam Täter und Täterin mit dem nächsten Punkt. Okay. Also es ging gar nicht so, dass irgendwann mal der Moment kam, ja, stimmt, hast du recht. Nein, niemals. Sondern es ging immer nur weiter und weiter und es wurde dann irgendwann einfach nur noch lächerlicher und dann hast du einfach nur noch beleidigt, wenn du halt keine Argumente mehr hattest. Von daher, das war sehr ermüdend. Dann habe ich den Weg zur Polizei tatsächlich gemacht, also mit den ganz schlimmen Bedrohungen bin ich erstmal zur Polizei gegangen, was erstmal interessant war, weil als ich das Wort Cybermobbing genannt habe, hat er erstmal gefragt, wo sind die Nacktfotos mit deinem aufgefotoshoppten Gesicht? Also der hatte erstmal überhaupt gar keine Idee, wie das aussehen könnte. Dann habe ich halt von Hasskommentaren gesprochen, dann wurde es erstmal ein bisschen belächelt. Als ich dann die ersten vorgelesen habe, fiel ihm auf einmal auch die Kinnlade runter. Ja. Das heißt, es war dann auch ein bisschen schwer. Also ich musste auch erstmal ernst genommen werden von der Polizei tatsächlich. Man muss auch sagen, mittlerweile hat sich ein bisschen was gesetzlich verändert. Meine Anzeigen wurden alle fallen gelassen, weil damals noch der Datenschutz über dem Straftatbestand der Bedrohung stand. Das heißt, man durfte noch die Daten nicht rausfinden. Das hat sich mittlerweile geändert. Und ich würde immer auch ermutigen, den Weg zur Polizei zu gehen bei schlimmem Cybermobbing, weil nur dann wird er in der Statistik erfasst, unabhängig davon, ob dann auch wirklich was passiert. Aber auch die Regierung muss sehen, da ist Handlungsbedarf. Und wir brauchen mehr Polizisten oder wir brauchen mehr IT-Spezialisten, die dann auch Adressen rausfinden können und so weiter. Aber ich würde sagen, von all dem, es ist alles wichtig, aber das Wichtigste war gar nicht das Wehren. Das Wichtigste war, mein inneres Schutzschild wieder aufzubauen, weil ich musste auch verstehen, es gibt keinen Ausknopf für Cybermobbing. Ja. Das heißt, ich kann machen, was ich will, aber ich kann nicht verhindern, dass mir das jetzt gerade passiert. Ich muss also dafür sorgen, dass, wenn das passiert, das so wenig Auswirkungen wie möglich auf mich und meine Psyche hat. Das heißt, für mich war es viel, viel wichtiger, anstatt sich zu wehren, zu Menschen zu gehen, die ich mag, die mich mögen, die mich kennen, die mir sagen, wer ich bin, die mir die Liebe wieder zurückgeben, die ich mir selber vielleicht in dem Moment nicht geben kann und vor allen Dingen, die mir helfen, mein Schutzschild aufzubauen, dass wenn jemand mit einem Pfeil auf mich zielt, dass er mich nicht treffen kann. Weil nur ich weiß, wer ich bin und wer ich sein möchte und diese Macht darf ich keinem Menschen mehr geben. Das heißt, zu dieser Erkenntnis zu kommen, das war eigentlich das Wichtigste in dem ganzen Prozess.
Das heißt, du hast dir da irgendwo deine Energie auch zurückgeholt, ne? Bei deiner Familie, in deinem engen Umfeld. Ann-Christine, ist Cybermobbing strafbar?
Ja, genau. Ich würde auch, glaube ich, nochmal gerne einhaken. Ja, Cybermobbing ist strafbar. Es gibt in Deutschland kein Gesetz, was jetzt Cybermobbing per se unter Strafe stellt. Da, wie du auch gesagt hast, fallen verschiedenste Straftatbestände drunter, Bedrohung, Beleidigung, das Recht an eigenem Bild, Verleumdung, all das kann natürlich Teil des Ganzen sein. Da gibt es auch in anderen Ländern unterschiedliche Herangehensweisen. In Österreich zum Beispiel gibt es ein Gesetz gegen Cybermobbing. Okay, ja. Das gibt es in Deutschland nicht. Aber das würde ich auch noch gerne dazu sagen. Häufig hat man, wenn man das als außenstehende Person oder als Elternteil, als Lehrkraft mitbekommt, hat man häufig den Reflex, das ist ein Straftatbestand, wir gehen zur Polizei. Mhm. Das ist aber eine Fokussierung auf Täter und Täterin. Also weil man ja möchte, dass Täter und Täterin eine Konsequenz spüren. Was aber als Bezugsperson ganz, ganz wichtig ist, ist der Betroffenenfokus. Also ich muss mich auf die betroffene Person fokussieren und du hast ja auch ganz schön gesagt, es hat dir klar... war das irgendwie Teil des Ganzen, des Prozesses, aber es hat dir viel mehr geholfen, für dich selber dein Schutzschild wieder aufzubauen. Und das ist ganz, ganz wichtig, da die betroffene Person auch mitzunehmen und auf gar keinen Fall auch gegen deren Willen zur Polizei zu gehen. Weil, das hast du auch schön beschrieben, das ist nicht so einfach, damit zur Polizei zu gehen. Unsere Behörden sind da leider immer noch nicht so gut aufgestellt. Mhm. Und es ist auch tatsächlich sehr schwierig, diese Taten nachzuverfolgen. Und das Ganze ist ein ganz langer Prozess und kann für Betroffene natürlich auch retraumatisierend wirken. Es ist super anstrengend. Man muss alles wieder nacherleben und wieder erzählen, wie das war.
Das ist vielleicht ein guter Punkt, weil es ist ja in dem Moment ist es natürlich das Schlimmste der Welt. Aber du sagst, du konntest dir ein Leben ohne Cybermobbing nicht mal vorstellen. Und wie hat das denn, deine Erfahrung, wie hat sich das in Bezug auf dich als Menschen, was hat das mit dir gemacht?
Also erstmal muss man verstehen, und das ist Wahnsinn an Mobbing und Cybermobbing, weil man das unfassbar unterschätzt, wenn du sowas erlebst, und da muss ich auch nochmal gleich betonen, nur die betroffene Person entscheidet, ab wann es schlimm ist. Das entscheidet kein Außenstehender und das entscheidet auch kein Täter oder Täterin. Gerade weil jeder anders reagiert. Manche sind sensibler, manche weniger sensibel, aber nur ich, wenn mir das passiert, entscheide, ob es schlimm ist oder nicht. Und das entscheidet auch keiner für mich. So, und danach musste ich erstmal, worauf ich hinaus wollte, ist, dass Cybermobbing und Mobbing ganz häufig ganz tief in die Psyche geht. Also, wenn das auf einmal aufhört, dann geht's mir nicht auf einmal wieder gut. Und das möchte ich klar machen. Wenn man einmal durch so wirklich die Hölle gegangen ist, innerlich, ne, und diese seelischen Narben trägt, wird das nicht einfach von heute auf morgen wieder gut. Das heißt, ich musste mich erstmal auf einen sehr, sehr langen Weg machen. Natürlich auch mit professioneller Hilfe, mit psychologischer Betreuung und erstmal mich wieder aufbauen. Aber jetzt, ich bin immer noch auf dem Weg, aber trotzdem kann ich jetzt schon sagen, es hat mich stärker gemacht. Das habe ich keinem einzigen Täter und Täterin zu verdanken, auf gar keinen Fall. Aber mir, was ich in dieser Zeit gelernt habe, dass ich gelernt habe, dass nur ich entscheide, wer ich bin, dass nur ich entscheide, was ich wert bin.
Ja.
Das ist ja auch eine Macht, die ich vielleicht
definitiv.
So, ne? Ja. Und das ist auch vielleicht eine Macht, der ich mir so vorher auch nicht bewusst war und die ich mir jetzt noch stärker bewusst war. Und natürlich, bei mir ist es ein bisschen besonders. Ich habe danach meinen Verein gegründet, Love Always Wins, gehe seit 4 Jahren in Schulen, kläre zum Thema digitale Gewalt auf. Also auch mir hat das ja eine Lebensaufgabe gebracht, der ich sehr, sehr dankbar bin. Und von daher nehme ich natürlich für mich auch viel Positives mit. Aber erst nachdem ich durch die absolute Hölle gegangen bin und nachdem ich mich auf einem sehr, sehr weiten Weg mit sehr, sehr vielen professionellen Menschen und meiner Familie gemacht habe. Also es war nicht einfach, aber ich kann jetzt mit Stolz sagen, dass es mich auch stärker gemacht hat.
Ja, ist natürlich schön zu hören, aber andererseits muss man überlegen, es sind ganze 4 Jahre dazwischen, ist natürlich auch eine enorm lange Zeit. Ann-Christine, was müsste sich denn deiner Meinung nach im Umgang in unserer Gesellschaft mit dem Thema ändern?
Ich glaube, es braucht erstens mehr Aufklärung. Und Aufklärung heißt nicht nur, ich weiß, was Cybermobbing ist, sondern es heißt auch zu verstehen, vor allen Dingen an erwachsene Personen, die vielleicht jetzt eben nicht in ihrer Jugend auf Social Media waren, heißt es zu verstehen, digitaler Raum ist auch Lebensraum.
Mhm.
Und alles, was dort passiert, ist genauso. Also man spricht ja schon mal von der echten und der nicht echten Welt. Das mache ich immer nicht so gerne, weil auch digital ist die echte Welt. Und gerade für Kinder und Jugendliche ist das ein ganz normaler Erfahrungsraum. Die haben da auch nicht so eine Trennung, wie ich das zum Beispiel noch mit habe im Kopf. Also da braucht es mehr Aufklärung. Es braucht Kompetenzen in den Schulen, es braucht Kompetenzen, aber auch außerschulisch. Also auch bei dem, auf Behördenseite zum Beispiel, was auch immer, es kann ja auch der Sportverein sein oder so, dort eine Haltung zu haben oder zu entwickeln und dann auch dahinter zu stehen und das auch durchzusetzen.
Ja. Liana, was möchtest du TäterInnen und Betroffenen sagen?
Also erstmal würde ich total gerne die Gruppe der Zuschauer und Zuschauerinnen ansprechen, weil das ist die allergrößte Gruppe und ich glaube, das ist die Gruppe, die sich auch meistens so fühlt, als könnten sie eigentlich gar nichts dazu beitragen. Dies aber, also Zuschauer und Zuschauerinnen können es zulassen oder verhindern, weil, also wir sprechen immer von einem Mobbing- und Cybermobbing-Dreieck, es kann nur funktionieren mit Täter und Täterinnen in einer Ecke, betroffene Person und Zuschauerinnen und Zuschauer. Ohne Zuschauerinnen und Zuschauer funktioniert es nicht. Das ja. heißt, ich würde die total gerne ansprechen und das sind sowohl Mitschüler und Mitschülerinnen, bitte, wenn ihr sowas seht, ne, auch Lehrkräfte sind häufig überfordert, geht hin, holt euch Hilfe. Also wir müssen auch verstehen, auch Lehrkräfte müssen verstehen, Kinder kommen mit einem Thema zur Schule und das Thema ist vielleicht in dem Moment nicht Chemie und Physik und ich weiß, die Lehrpläne sind sehr, sehr eng getaktet, aber man braucht diesen Raum auch dafür, dass sich Kinder und Jugendliche dort öffnen können, weil wir denken an die heutige Gesellschaft, wir haben viele Schlüsselkinder, heutzutage gehen meistens beide Eltern arbeiten und ich kann das verstehen, natürlich, man würde auch gerne den Ball zu den Eltern schieben und da liegt er auch, aber er liegt auch im Thema Schule. Das heißt, wir müssen da Lehrkräfte auch dahingehend viel besser ausbilden, dass sie auch medienkompetenter werden, dass sie halt wissen, was Snapchat ist und dass sie da auch agieren können und dass sie auch den Raum haben, vielleicht auch mal Chemie beiseite zu legen und dann vielleicht mal eine Klassenstunde machen und über Respekt sprechen.
Ja.
Also das ist ganz, ganz wichtig. Aber wenn wir dann zu den Täterinnen und Tätern kommen und zu den Betroffenen, auf der einen Seite würde ich erstmal gerne die Täterinnen und Täter dazu motivieren, Menschen zu respektieren, so wie sie sind, weil auch ich darf mich so respektieren und akzeptieren, wie ich bin und genauso muss ich auch anderen Menschen gegenüber treten. Häufig liegt es halt darin, dass Täter und Täterinnen sich eben nicht gut finden, so wie sie eigentlich sind. Das ist auch so eine Abwehrmechanismus.
Guck mal dahin. Ja.
Natürlich, und guck mal dahin, dann guckst du nicht so ganz genau bei mir und so einen Hass. Den fühlst du als allererstes in dir drinne. Wenn du es schaffst, Menschen mit so einem Hass zu begegnen, ist das erstmal ein Hass, den du ja die ganze Zeit fühlst. Und da würde ich halt auch gerne Täter und Täter tatsächlich, das klingt ein bisschen paradox, aber auch ermutigen, sich Hilfe zu holen. Mhm. Also wenn du da mit irgendwie negativen Gefühlen kämpfst, es lässt dich nicht besser fühlen, wen anders runterzumachen, aber es lässt dich besser fühlen, darüber zu sprechen.
Ja.
Und auch du bist es wert, geliebt zu werden. Ja. Und auch du bist es wert, dass man dir hilft. Auch wenn du dich vielleicht mal daneben benommen hast,
ja.
auch das darf man dir verzeihen. Und den Betroffenen würde ich gerne den Mut machen, genau wie ich es jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, es ist mir einfach sehr, sehr wichtig zu verstehen, Schönheit ist bunt und nicht, weil wir alle gleich sind, sondern weil wir unterschiedlich sind. Das heißt, man darf anders sein und es gibt kein Normal und du selber entscheidest, wer du bist und was du
ja.
wert bist und das ist eine Macht, die wird dein Leben lang bei dir sein, also ja. behalt sie auch.
Ja, sehr, sehr schöne Abschlussworte, wie ich finde. Liana, vielen Dank, dass du uns ja so offen von deiner wirklich krassen Zeit erzählt hast, dass du uns das anvertraut hast und den wirklich guten und schönen Appell an alle da draußen jetzt gegeben hast und auch an dich, Ann-Christine. Vielen lieben Dank für deine Aufklärungsarbeit und vielen, vielen Dank für die Einblicke in deine Arbeit. Ich wünsche euch beiden alles, alles Gute für die Zukunft und schön, dass ihr heute bei uns wart. Dankeschön.
Danke.
Danke.
Wenn du auch von Cybermobbing oder Mobbing betroffen bist, dann hol dir bitte Hilfe und Unterstützung. Bei deinen Eltern, FreundInnen, bei LehrerInnen deines Vertrauens. Weitere Hilfe findest du außerdem bei der Nummer gegen Kummer. Das Therapie- und Beratungsangebot Kompass der Pronova BKK bietet dir darüber hinaus Unterstützung, wenn du dich in einer akuten psychischen Belastungssituation befindest. Kinder und Jugendliche, die schon seit längerem unter psychischen Störungen leiden, die sie krank machen, können Kompass kostenlos ohne Diagnose nutzen. Weitere Infos findest du in den Shownotes. Das war jetzt mal ehrlich der Real Talk Podcast der Pronova BKK. Wir sprechen über Tabuthemen mit Menschen, die sich wirklich auskennen. Und wenn auch du keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere sehr gerne den Kanal.